Börsenplatz. Der Podcast rund um die Finanzwelt.
Hallo und herzlich willkommen am Börsenplatz. Ich bin Sven Schumann und ich freue mich sehr, dass Sie mit dabei sind. In dieser Folge möchte ich mich mit Finanzentscheidungen von Individuen und privaten Haushalten befassen. Mich interessiert dabei besonders, wie diese Entscheidungen zustande kommen und wie ihre Qualität verbessert werden kann. Und da wir hier am Börsenplatz sind, möchte ich natürlich auch wissen, wie es um das Verhältnis der Deutschen zur Aktie steht. Darüber spreche ich heute mit Christine Laudenbach. Sie ist Professorin für Finanzwirtschaft an der Goethe-Universität in Frankfurt am Main und leitet die Abteilung Household Finance am Leibniz-Institut für Finanzmarktforschung, dem SAFE. Ganz herzlich willkommen am Börsenplatz, liebe Christine.
Ja, hallo Sven, ich freue mich sehr, heute mit dir hier zu sein.
Household Finance scheint mir ein weites Thema zu sein. Die privaten Haushalte stehen im Fokus deiner Forschung. Wo sind da die Grenzen?
Ja, die Grenzen sind natürlich wie überall fließend. Es geht hauptsächlich darum, wie Personen wie du und ich Finanzentscheidungen treffen, was uns dabei antreibt, was wir vielleicht auch ignorieren und welche Konsequenzen das für unser Leben hat.
Ja, und Konsequenzen für unser Leben, aber ich denke auch für die Gesellschaft, oder?
Das auf jeden Fall.
Also ich sag jetzt mal auf den ersten Blick, wenn ich so auf aktuelle Themen schaue, die Politik umtreiben, die reden ja ganz gerne von den großen Herausforderungen, dann geht es um Demografie oder demografischer Wandel und es geht um die Frage der nachhaltigen Transformation der Wirtschaft. Da spielen ja private Haushalte eine große Rolle.
Ja, auch wenn du über Polarisierung nachdenkst und da geht es natürlich auch viel um Verteilung, um Ungleichheit, um die Schere zwischen Arm und Reich. Das sind alles Themen, die natürlich in irgendeiner Art und Weise sehr stark auch mit Finanzentscheidungen und Konsequenzen von Finanzentscheidungen verknüpft sind.
Klingt für mich so, als ob du sehr viele Themen forschend begleitest, die Politik auch umtreibt.
Ja, definitiv. Also ich glaube, das sind natürlich immer so Wellen, aber im Moment, wo es auch viel wirklich um Ungleichheit, um Verteilungen geht, ist der Forschungsbereich von Household Finance sehr, sehr stark auch im Fokus.
Ja, und ganz praktische Themen. Also wenn ich mir so überlege, jetzt haben wir Rentenpaket 2, das Rentenpaket 3 steht an. Also die Frage, wie machen wir eigentlich unsere Altersvorsorge zukunftssicher? Da ist doch mit Sicherheit auch viel Unsicherheit bei politischen Entscheidern da. Kommen die dann bei dir vorbei und sagen, Christine, kannst du mir mal helfen? Was sagen die Daten?
Ja, du siehst ja auch, dass in den Kommissionen zum Beispiel sitzen ja auch in der Regel Forscherinnen und Forscher, die das Ganze begleiten. Da geht es um viele Themen, das geht um Berechnungslogiken, also wie rechne ich das überhaupt aus? Das ist natürlich ein Aspekt, es geht aber auch natürlich um die Annahme von Maßnahmen. Also mir hat mal ein Politiker gesagt, mit dem Thema Rente wirst du keine Wahlen gewinnen. Also Altersvorsorge ist natürlich auch schon ein Thema, wo, glaube ich, auch viele Politikerinnen und Politiker erstmal vor zurückschrecken, weil sie denken, man kann mit dem Thema nur verlieren, weil wenn man sich die aktuelle Situation anguckt, es gibt ja eigentlich nur zwei Lösungen für die Übergangsphase, die Transformation, also entweder die Leute arbeiten länger oder die Leute kriegen weniger Geld. Beides wird mir keine Stimmen sichern, sage ich jetzt mal. Das ist was man natürlich nicht gerne kommuniziert. Aber wenn ich, irgendwann muss man was ändern, sonst werden wir natürlich ein großes Problem haben.
Ja, und dann ist das Jammern groß, wenn man, sag ich mal, die Vorsorge nicht betrieben hat, auch als Staat, dann sind die Schmerzen hinterher dann doch in der Regel häufig größer, als man gedacht hat. Und ich glaube, da anzusetzen, ist das ein Teil deiner Arbeit, da auch Lösungen zu analysieren?
Ja, ich glaube, es sind zumindest viele Aspekte, die mit reinfließen. Also eine Frage ist natürlich so auch diese Hemmschwelle der Deutschen, wenn man über den Aktienmarkt nachdenkt. Und ich glaube, die meisten Menschen sind sich auch einig, dass der Kapitalmarkt in der Altersvorsorge eine Rolle spielen sollte, um das ganze System zukunftsfähig zu machen. Und wenn ich dann natürlich diese Kultur habe, die da sehr, sehr vehement auch in irgendeiner Art und Weise dagegen spricht, ist es schwierig zu kommunizieren und umzusetzen.
Ist das ein deutsches Problem aus deiner Sicht?
Ja, es ist zumindest in Deutschland sehr extrem ausgeprägt. Also Es gibt wahrscheinlich noch andere Länder, die jetzt auch, also in Europa gibt es schon einige Länder, die jetzt keine riesige Aktienmarktteilnahme haben, aber wenn ich jetzt zum Beispiel mir das anschaue im Vergleich zu den USA, kann man das natürlich die Aktienkultur an sich nicht vergleichen. Ne? Und natürlich ist es auch so, dass in dem Moment, wo du per Definition in deiner Altersvorsorge am Kapitalmarkt beteiligt bist, ist ja so eine gewisse Hemmschwelle auch schon weg. Weil es einfach ein Bestandteil ist.
Weil du gezwungen bist, ja. De facto am Kapitalmarkt anzulegen.
Und auch Erfahrungen damit gemacht hast, ne? Also positive im Zweifel.
Ja, das ist aber eine spannende Frage. Also in den USA, ich meine, in den USA ist mit Sicherheit nicht mehr Wissen über Kapitalmärkte vorhanden als in Deutschland. Aber dadurch, dass man gezwungen ist, weil es eben keine so staatlich organisierte Altersvorsorge gibt wie bei uns, sind die Menschen gezwungen, am Kapitalmarkt, sag ich mal, Vermögensbildung zu betreiben. Da haben wir ein Luxusproblem, das sich da auftut. Sehe ich das richtig?
Zumindest in der Vergangenheit. In der Zukunft wird es, glaube ich, kein Luxusproblem mehr sein. Aber ich glaube auch, in den USA ist es ja zum Beispiel auch so, du hast diesen institutionellen Rahmen, also über den Arbeitgeber, und dadurch hast du ja auch eine gewisse Form der Delegation. Also dein Arbeitgeber hat ja diese Defined Contribution Plans oder Defined Benefit Plans früher, wo der Kapitalmarkt einfach eine Rolle spielt, aber eine Vorselektion stattgefunden hat. Das heißt, die Eigeninitiative, die notwendig ist, ist natürlich auch eine andere.
Jetzt wollten wir nochmal ein Schlaglicht werfen auf das Thema Aktienmarktteilnahme. Wir beide haben uns ja kennengelernt vor ein paar Jahren. Die Deutsche Börse hat einen Studienauftrag gegeben, hat gesagt, wir stellen einfach mal die Frage in den Raum, warum keine Aktie? Und befragen auch mal gezielt Nicht-Aktionäre. Was waren denn damals so deine Aha-Effekte als Forscherin?
Ja, das war auf jeden Fall eine sehr, sehr spannende Zeit. Wir haben eine große Studie gemacht und haben die ganze Literatur gewälzt, was es schon gibt, und versucht, es auf den deutschen Markt zu übertragen, haben viele Treffen auch in der Börse gehabt. Das war sehr spannend. Und was am Ende des Tages schon stärker war, als ich es vielleicht erwartet hätte, war dieser Grundaspekt des Wissens, des gefühlten und des tatsächlichen Wissens. Also die Menschen dachten, man muss unheimlich viel wissen, um am Kapitalmarkt teilzunehmen, aber das, was man eigentlich wissen muss, wussten sie nicht. Und das war so ein für uns sehr, sehr faszinierend, also diese Diskrepanz in diesen Dingen und auch das Kosten, dieser Aufwand, den ich habe, der institutionell ist, also Depot eröffnen und solche Sachen, dass die relativ realistisch waren. Also dass die Menschen damals, die hatten jetzt keine Angst davor, dass das jetzt super komplex ist, ein Depot aufzumachen oder so, sondern es ging wirklich mehr um das, was außenrum ist, was danach kommt, was ich alles tun muss, Bilanzen lesen und so weiter, um wirklich aktiv dann partizipieren zu können.
Was ja, wissen wir, nicht der Fall ist. Also ich vergleiche dieses Bild, das du gerade gezeichnet hast, mit, dass man, sage ich mal, Dinge vermutet wissen zu müssen, die man gar nicht wissen muss, ist im Prinzip wie beim Autofahren, dass ich denke, ich muss wissen, wie der Motor funktioniert, ich muss aber eigentlich nur wissen, wie die Verkehrsregeln sind, richtig?
Also ich habe nie gedacht, dass ich wissen muss, wie der Motor funktioniert, aber ich glaube, genau das ist der Punkt, dass man bei manchen Dingen vielleicht gar nicht. Und also auch, ich meine, ich glaube, das ist auch eine Persönlichkeitssache, ne? Aber wenn ich jetzt zum Beispiel eine OP brauche, möchte ich schon wissen, was die Risiken sind, aber was der jetzt genau macht oder die Ärztin, da ist ein Grundvertrauen da, ne? So. Und ich glaube, beim Kapitalmarkt liegt es ein bisschen an verschiedenen Aspekten. Das eine ist natürlich, dass wir sehr viele Börsennachrichten haben auch, ne? Also viele Informationen über die Entwicklung der einzelnen Unternehmen. Und dann denke ich natürlich als Privatperson schon, wenn ich so viele Informationen darüber, über die Entwicklung der Kapitalmärkte in Deutschland, in den USA, weltweit bekomme und zu den einzelnen Unternehmensnachrichten, muss da ja irgendein Informationsgehalt drin sein, der auch für mich wichtig ist. Ich will nicht sagen, dass diese Informationen nicht grundsätzlich relevant sind, aber sie sind eben für meine Kapitalanlage als Privatperson nicht wichtig.
Wie kommt man denn dahin, dass die Menschen eben genau dieses Bild verlieren? Ich meine, du sprachst davon, die Informationsflut in den Medien, das Filtern von relevanten Informationen für mich persönlich. Aber für mich ist es auch so, wenn ich in den Buchladen gehe und sehe irgendwie 10 Meter Finanzliteratur, dann schreckt mich das auch erstmal ab. Welches Buch nehme ich denn mit? Welches ist das Richtige, damit ich dieses Finanzwissen bekomme, das ich unbedingt brauche, um vielleicht Privatvermögensbildung aufzubauen? Wie überwindet man diesen Punkt, dass die Menschen wissen, was sie wissen müssen, um am Kapitalmarkt partizipieren zu können?
Ich glaube, das ist ein bisschen so auch wie mit der Frage, warum Frauen häufig nicht in Führungspositionen sich auf Stellen bewerben, weil sie glauben, sie wissen nicht genug. Und jetzt stell dir vor, du willst Tennis spielen. Spielst du Tennis?
Nee.
Stell dir vor, du willst Tennis spielen. Du würdest dir jetzt nicht auf die Idee kommen, dass du erstmal 10 Bücher lesen musst, sondern du würdest dich auf den Platz stellen, würdest ausprobieren. Und ich glaube, dass man bei manchen Aspekten im Leben, und so ist es eben zum Beispiel, wenn ich eine neue Stelle angehe oder auch wenn ich jetzt am Kapitalmarkt investieren muss, dieser Gedanke, dass ich mit einem kleineren Betrag zum Beispiel anfange und das mal ausprobiere, um ein Gefühl dafür zu bekommen, oder dass ich in the job lerne. Ne? Also ich weiß ja vorher gar nicht, ich kann ja mich nicht perfekt vorbereiten, weil ich ja gar nicht weiß, was passiert. Also niemand weiß das ja vorher. Und bei vielen Dingen im Leben gelingt uns das gut. Also wenn ich eine Sportart lernen möchte oder wenn ich mich über irgendwas informieren möchte, fange ich einfach an und gucke es mir an und probiere das aus und erwarte nicht, dass ich vorher schon perfekt weiß, wie das geht. Aber irgendwie gibt es so ein paar Aspekte im Leben, wo wir diesen Anspruch an uns haben. Mhm. Und ich glaube, das auf eine Art und Weise zu vermitteln, dass das nicht notwendig ist. Und vor allem kommt ja hier beim Aktienmarkt noch der Punkt dazu, dass ich glaube, ich müsste viel, viel mehr wissen, als eigentlich notwendig ist. Und das ist am Ende des Tages natürlich eine empirische Frage. Also wir müssen es ausprobieren. Ich denke auch, dass das für verschiedene Menschen sehr unterschiedlich funktionieren wird. Es wird nicht diese eine Lösung für alle geben, aber ich glaube, in dem Moment, wo die Kultur auch eine andere ist, wo ich mehr Personen in meinem Umfeld habe, die investieren, dann habe ich natürlich auch wieder diese sogenannten Peer-Effekte, also dass ich von Leuten um mich rum lerne. Und ich denke, dass ich bin sehr zuversichtlich, dass sich das Thema, wir uns das zu irgendeinem Zeitpunkt nicht mehr stellen werden. Also ich glaube, die Aktienkultur ist schon auf dem Vormarsch. Die Frage ist halt einfach nur, wie lange es dauert.
Und wie viel Zeit wir tatsächlich noch haben. Ne? Also Stichwort Altersvorsorgesysteme. Ich glaube, die wenigsten Menschen wissen, wie es um die gesetzliche Altersvorsorge tatsächlich bestellt ist. Also wenn man heute mal sich anschaut, dass rund ein Viertel des Bundeshaushaltes eigentlich direkt in die Rentenversicherung überwiesen wird, das ist eine Zahl oder eine Dimension, die ist den wenigsten Menschen bekannt und mit steigender Tendenz, Stichwort demografischer Wandel. Die Politik hat jetzt angefangen, über Kapitalmarkt in der gesetzlichen Altersvorsorge nachzudenken. Glaubst du, dass dieser Ansatz Generationenkapital, ist ja nicht mehr als ein Staatsfonds, diskutiert wurde über die schwedische Aktienrente, also wo jeder individuelle Konten hat und sich einen individuellen Kapitalstock aufbaut. Glaubst du, dass dieses Gesamtkonstrukt Kapitalmarkt in der gesetzlichen Altersvorsorge an einer Aktienkultur was ändern könnte?
Naja, ich glaube, das ist ja wie bei vielen Dingen. In dem Moment, wo sich Sachen aktiver in meinem Alltag befinden, wird der Zugang auch leichter. Es wird viel mehr darüber gesprochen. Ich kenne einfach mehr Personen, die Erfahrungen damit gemacht haben. Und dieses Mysterium, das ja da besteht, ich glaube, das wird einfach natürlich runtergehen und dadurch geht auch die Angst ein bisschen weg. Ob jetzt dieser Rahmen in der dritten Säule sinnvoll ist, das ist ein ganz anderes Thema, da könnten wir wahrscheinlich Stunden drüber reden. Aber ich glaube grundsätzlich, wenn mehr institutionelle Möglichkeiten oder institutionelle Voraussetzungen gegeben sind, auch wie es zum Beispiel in den USA eben bei der betrieblichen Altersvorsorge ist, wird das Ganze einfach alltagstauglicher und mehr in der Gesellschaft integriert sein und dadurch ist die Hemmschwelle viel geringer.
Verstehe. Wenn ich jetzt so, ich sag mal, ich bin Politiker, ich habe Handlungsdruck und brauche jetzt dringende Lösung. Was würdest du mir denn raten, was ich so an Sofortmaßnahmen tätigen müsste, um jetzt, sag ich mal, auch ja, private Haushalte zu motivieren, viel, viel stärker auch Privataltersvorsorge zu betreiben?
Ja, ich glaube, ich bin halt gar nicht sicher, ob das die Aufgabe der Privatpersonen dann ist. Ne? Also ich meine, die Frage ist ja einfach, wo wird das Ganze verankert? Ne? Und also ich meine jetzt die Altersvorsorge. Und es gibt ja auch Lösungsansätze, die mehr Kapitalmarktorientierung in die erste Säule bringen würden. Ne? Und ich glaube, ich weiß nicht, ob über die private Altersvorsorge ob wir Zeit genug haben, diese Kultur aufzubauen. Wenn du mich fragst, wie wir die Aktien, den positiven Blickwinkel auf den Aktienmarkt schneller voranbringen können, ist, glaube ich, ein großer Aspekt einfach die Kommunikation. Aufklärung und ich meine, auch wenn es natürlich viel Kritik auch an Personen, an Social Media im Kontext von Finanzentscheidungen gibt, glaube ich, dass da doch viele sehr positive Beispiele sind, wie man Aktienkultur oder den Aktienmarkt, Kapitalmärkte, Geldanlage sehr, sehr einfach darstellen und erklären kann, ohne diese ganze Komplexität außenrum.
Habt ihr das in deiner aktuellen Forschung mal näher angeschaut, welche Wirkungen sogenannte Finfluencer haben auf die Aktienmarktteilnahme?
Also was wir auf jeden Fall sehen, ist, dass wir haben in unserer letzten Studie Teilnehmende und Nicht-Teilnehmende befragt. Und was wir auf jeden Fall da sehen, ist, dass die Personen, die kürzlich zum Aktienmarkt gekommen sind, dass viel mit sozialen Medien die Entscheidung mit von sozialen Medien und auch von Influencerinnen und Influencern begleitet wurde.
Also Kommunikation als Zugbringer und dann muss ich ja irgendwie ins Handeln kommen. Ne? Also das ist ja so dieses, was ist der nächste Schritt, wenn ich darüber nachdenke, ich könnte mir mal einen Sparplan anlegen. Ne? Also irgendwie muss ich ja Zugang bekommen. Was rätst du deinen Bankkunden, wie sie in Zukunft ihre Customer Journey designen sollen, damit das besser funktioniert?
Also was wir sehen, ist, dass tatsächlich viel natürlich über dein soziales Umfeld, unabhängig jetzt von den sozialen Medien, erfolgt. Ich weiß noch, dass wir uns damals, als es um die Studie ging, darüber unterhalten haben, wie du mit irgendjemandem am Laptop saßt und gesagt hast, okay, so eröffne ich ein Depot.
Ja.
Und ich glaube, das sind Aspekte, die sind heute nicht anders. Die gehen schneller. Ne? Du sitzt halt mit dem Smartphone da, kannst dabei im Zweifel, kannst in einem Café sitzen und hast das in 5 Minuten erledigt und dann brauchst du noch deinen Personalausweis und das Depot ist eröffnet. Das geht natürlich viel schneller, muss die Person nicht mehr zur Post fahren. Aber ich glaube trotzdem, dass dieses Gefühl, Dinge gemeinsam zu tun in so einem Kontext, wo man unsicher ist, sehr hilfreich sind. Und natürlich können auch Finanzinstitute da einen Beitrag zu leisten. Aber es ist eben nicht so, dass jede Person zur Beratung geht und auch der Beratung vertraut. Und für den Rest der Person muss ich ja auch irgendeine Lösung finden.
Ja, aber gut, wir haben jetzt alle so einen Flachkopf in der Hosentasche, so ein Smartphone. Da ist ja die Zugangsbarriere deutlich abgesenkt. Bevor ich zum Bankberater gehe oder zum Arzt, greife ich in die Hosentasche und hole mir mein Smartphone raus und google mal schnell, warum es jetzt irgendwie in der Hüfte drückt.
Ja, ich glaube aber, der Punkt ist gerade beim Kapitalmarkt, dass vor allem bestimmte Personengruppen, also in der Tendenz zum Beispiel auch natürlich Frauen, sie das nicht alleine machen. Also es ist ja, du kannst ja das alles alleine machen, aber wir machen gerade eine Umfrage dazu, wo es eben darum geht, wo in dieser Journey, wie du es ausgedrückt hast, befinden wir uns eigentlich. Also die Personen, diese 80% oder wie viel es auch immer dann beziffert ist, wo haben diese 80%, die nicht am Kapitalmarkt teilnehmen, haben die schon mal angefangen? Haben die schon mal ein Depot eröffnet? Habe ich mich schon mal ein bisschen eingelesen? Oder ist es wirklich so, dass ich völlig ablehnend sage, keine Ahnung, habe ich mich noch nie mit beschäftigt? Weil das Gefühl, das wir jetzt aus unserer aktuellen Studie haben, ist schon, dass das sehr heterogen ist. Also dass doch einige Menschen sich schon damit beschäftigt haben und sagen, ich bin aber noch nicht so weit. Ne? Und ich glaube, besser zu verstehen, die Zahlen auch zu haben, wie viel Prozent befinden sich denn wo in diesem Prozess, ist natürlich ein erster Schritt, um auch über Lösungen nachzudenken. Das weiß ich dann beim nächsten Mal, wenn wir uns treffen.
Nun gibt es eine ganze Reihe von Menschen, muss man ja leider sagen, die sind gar nicht in der Lage, über Vermögensbildung nachzudenken. Also die haben einfach schlicht zu wenig Geld in der Tasche oder auf dem Konto. Die Kreditreform schaut sich regelmäßig die Überschuldungsrate in unserem Land an und 8%, sagt sie, der Bevölkerung gelten als überschuldet. Also sind nicht mal in der Lage, den Schuldendienst zu tätigen. Mit anderen Worten, permanenter finanzieller Stress. Das ist wahrscheinlich auch ein Thema, dass wenn wir über Household Finance nachdenken, das eine Rolle bei dir spielt.
Ja, ich habe jetzt auch gerade ein ganz großes Projekt mit zwei Kolleginnen und einem Kollegen aus Schweden und Norwegen, wo wir uns diese ganze Thematik von Buy Now, Pay Later anschauen. Das ist natürlich auch eine sehr, sehr spannende Sache, weil allein die Frage, wie wird es denn so wahrgenommen? Ne? Also wenn ich zum Beispiel jetzt, was ja inzwischen sehr häufig ist, Kauf auf Rechnung tätige und dieser Kauf aber sich dann ja über eine Zeit hinzieht, also die Bezahlung, dann ist es ja nichts anderes als ein Konsumentenkredit. Das ist aber vielen Leuten gar nicht klar. Also die würden nie sagen, dass sie einen Kredit aufgenommen haben, sondern sie sagen halt, ich bezahle halt ein bisschen später. Und wenn man sich auch mal diese Kurven anguckt, dann gibt es bestimmte Hypes, wann solche Sachen zum Beispiel stattfinden und auch sehr viel, was auch sehr klar macht, wie, welche Rolle Impulsivität zum Beispiel spielt. Also zum Beispiel Black Friday oder so sind die Anfragen für solche Kaufaufrechnungen extrem hoch. Und bei diesen Kaufaufrechnungen wird auch nochmal ganz klar, welche Rolle Finanzbildung spielt für verschiedene Gruppen. Weil hier, wenn ich dieses langfristige Bezahlen nicht als Kredit betrachte, ist mir vielleicht gar nicht klar, dass ich in so eine Schuldenfalle hineingerate zum Beispiel.
Also Finanzbildung an dieser Stelle als Verbraucherschutz gedacht. Ja. Also Bildung ist dann vielleicht nicht nur dazu da, meine Zukunft zu gestalten, sondern auch, um ja mein Financial Wellbeing am Ende des Tages hochzuhalten. Weil nichts anderes ist die Abwesenheit von finanziellem Stress. Mir geht's einfach besser dadurch. Also ich denke jetzt mal einfach auf die grüne Wiese hinaus. Mehr Finanzbildung führt auch zu einer gesünderen Gesellschaft.
Definitiv. Und was an dem Punkt auch sehr, sehr spannend ist, und das zeigt auch natürlich die Notwendigkeit von Forschung, ist, dass nicht ganz klar ist, welchen Effekt dieses Kaufaufrechnung zum Beispiel hat. Es kann natürlich auch sein, dass die Tatsache, dass ich so einen Mini-Kredit in irgendeiner Art und Weise habe, mich auch auf eine gewisse Art trainiert, regelmäßig Rückzahlungen zu tätigen und mir das auch zeigt, ob ich die Person dafür bin. Also stell dir vor, du kaufst irgendwas Kleines und hast dann Kaufaufrechnung über ein paar Monate und du stellst fest, irgendwie führt es dazu, dass ich den Überblick verliere. Dann mache ich vielleicht das in Zukunft gar nicht mehr so oder ich lerne auch daraus. Und das ist eine empirische Frage, das müssen wir testen. Und der andere Aspekt, nämlich zu fragen, inwieweit hat Finanzbildung oder die Art, wie ich mit meinen Finanzen umgehe, auch einen Einfluss auf meine Gesundheit, ist natürlich auch eine super relevante, weil es ist natürlich klar, dass finanzielle Stresssituationen oder auch die Tatsache, dass ich mich in Finanzen unsicher fühle, auch zu mentalen Problemen führen kann. Und da gibt es ja auch inzwischen Studien zu, also es gibt ja zum Beispiel auch von Birgit Happel das Buch Auf Kosten der Mütter, wo man viele Aspekte in diesem Kontext auch findet, wie abhängig Finanzen von Systemen, von anderen Personen machen können. Und natürlich ist der Spielraum für bestimmte Gesellschaftsschichten sehr unterschiedlich, aber er ist da. Er ist natürlich nicht so groß, wenn ich weniger Geld habe, aber es gibt immer gewisse Dinge, die mein Leben schwerer oder leichter machen können, wenn ich sie weiß oder nicht weiß.
Also Bildung spielt eine ganz große Rolle. Christine, ich könnte noch ewig mit dir weiter plaudern. Wir müssen aber mal so langsam zum Ende kommen. So mal der Blick in die Glaskugel zum Ende des Gespräches. Die Bundesregierung hat ja nun eine nationale Finanzbildungsstrategie auf den Weg gebracht und möchte sich ja um die Finanzbildung der Deutschen kümmern. Was sind denn für dich so die kritischen Erfolgsfaktoren bei dieser Strategie?
Ich glaube, ein ganz wesentlicher Punkt, unabhängig vom Erfolg und Misserfolg, der natürlich von ganz vielen Punkten abhängt, ist dieser Austausch. Also ich glaube, was diese Strategie geschafft hat, ist, viele verschiedene Gruppen zusammenzubringen, was auch nochmal zeigt, wie schwierig es ist, sich auf bestimmte Themen und auf den Fokus zu einigen, weil es natürlich sehr viele unterschiedliche Interessen gibt. Aber ich glaube, was sehr, sehr wichtig ist, ist, dass dieser Austausch begonnen hat und dass auch viel diskutiert, vielleicht auch gestritten wird, aber das Thema ist einfach im Fokus. Und das ist, glaube ich, sehr, sehr wichtig. Die Frage, wie erfolgreich oder was die Erfolgsfaktoren des Ganzen sind, ist natürlich davon abhängig, wie dann die Implementierung funktioniert. Weil häufig ist es so, von der Theorie in die Praxis, das kenne ich, glaube ich, sehr, sehr gut, weil ich meine, wir fangen ja mit der Theorie an und gucken dann, was passiert. Und das ist natürlich sehr, sehr schwierig und das wird die Zeit zeigen. Aber ich glaube wirklich, die Tatsache, dass der Austausch angefangen hat stattzufinden und viel mehr darüber gesprochen wird, ist auf jeden Fall ein sehr wichtiger Meilenstein.
Ja, im Ergebnis kennen sich jetzt alle Akteure, die sich um mehr Finanzbildung oder ökonomische Bildung in unserem Land bemühen, zumindest mal. Ich denke, wir enden mal an dieser Stelle. Ganz herzlichen Dank für das Gespräch.
Vielen Dank.
Und damit endet diese Folge auch schon wieder. Danke, dass Sie mit dabei waren. Wenn Sie Spaß beim Zuhören hatten, freue ich mich über eine positive Bewertung oder eine Empfehlung. Börsenplatz, der Podcast rund um die Finanzwelt, ist ein Podcast der Gruppe Deutsche Börse.